dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Heute haben wir ein besonderes Thema für euch. Kann man über Gott lachen? Fragezeichen. Und ihr werdet vermutlich spontan sagen, man muss es sogar, wenn man es noch kann. Ne? Oder man könnte sagen, fragt sich wie lange. Das ist eher eine Sache, die sich im Mittelalter irgendwie, war die populär, diese Frage. Aber dieses Thema ist auch heute noch aktuell, denn der Papst hat kürzlich eine Gruppe von Komikern aus aller Welt empfangen. Und man denkt sich sofort, das ist die Kurie, ne? Da also ein großes Kardinalstreffen und so weiter. Aber tatsächlich waren es echte Comedians. Und der Franziskus hat dabei eine interessante Frage und eine Haltung aufgeworfen zur Frage des Humors über Gott und Religion. Und interessant deswegen, weil ja die Kirche in ihren Jahrtausenden keineswegs jetzt durch irgendein Verständnis von Humor aufgefallen wäre. Auch in der Bibel findet man keine Spur von Humor. Naja, also, ach so, und eins wollte ich noch sagen, die Kirche ist ja jetzt nicht unbedingt das Ziel von Humor und lustigen Witzen, sondern ja von beißendem Spott und auch von Häme. Ne? Und jetzt ist die Frage, ist das eine erlaubt und das andere nicht? Und das können wir heute mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Und an meiner Seite sind der Heilige Geist, nehme ich mal an, und Christian. Hallo Christian.
Der unheilige Geist.
Genau. Ja, ich sage euch nur ganz kurz, was ist genau passiert, damit ihr informiert seid. Und zwar, es ging um ein Treffen von Papst Franziskus mit rund 100 Komikern aus 15 Ländern. Und dort hat also der Papst selber die Frage aufgeworfen, ob man über Gott lachen könne. Und die Antwort auf seine eigene Frage war ein vorsichtiges Ja, aber mit der Einschränkung, dass dabei die religiösen Gefühle der Gläubigen nicht verletzt werden dürften. Und ich lese euch mal das Zitat vor. Er sagte folgendes, Zitat: Man kann es tun, aber ohne die religiösen Gefühle der Gläubigen zu verletzen. Zitat Ende von Papst Franziskus. Ja, und er hat dann noch betont, dass Humor eine wichtige soziale Rolle spielt und sogar zur Verbreitung von Frieden und Gelassenheit beitragen kann. Ja, dann mache ich mal so erste kurze Runde zwischen uns beiden. Was denkst du, wie weit darf Humor gehen, wenn es um religiösen Themen geht? Aber zieh noch kein Fazit, dass ich noch eine Chance habe, das Thema ein bisschen zu entwickeln.
Humor ist ja auch immer so das Entlarvendes. Ne? Das heißt, der Kaiser hat keine Kleider an. Ne? Das ist sozusagen gefährlich für Religion, wenn man plötzlich, weil Humor lebt auch von der Tabuverletzung. Deswegen ist das ein verdammt glattes Eis, auf das sich quasi der Papst hier bewegt hat, dass er quasi sagt, okay, ich lade mir diese ganzen Komiker ein, die dafür bekannt sind, dass sie eben halt jeden Ulk machen. Und dann kann das eigentlich ganz schön nach hinten losgehen, weil nämlich diese quasi die Autorität dann quasi in Frage gestellt wird. Das ist quasi, es gibt ja Punching Up und Punching Down Humor, ne? Punching Up ist, dass man sich lustig macht über irgendwelche mächtige Politiker, Diktatoren, angesehene Bürger und so weiter. Und es gibt diesen Punching Down Humor, wo man quasi Minderheitenwitze erzählt, ne? Zigeunerwitze zum Beispiel wäre so ein Beispiel dafür, dass man sagt, hier und so weiter. Das ist sozusagen Punching Down, dass man Minderheiten macht. Und es hat sich ja eigentlich bei uns herausgestellt, dass Punching Up der Standard ist, was natürlich in Demokratie ziemlich schwierig ist. Aber wenn jemand ganz oben ist, dann ist es der Papst. Und deswegen muss ich sagen, ist es mutig gewesen, vom Papst sowas zu machen.
Er sagt, man kann es tun, aber ohne die religiösen Gefühle der Gläubigen zu verletzen. Also, es geht jetzt nicht darum, den Papst oder den König irgendwie zu verletzen, sondern es geht darum, wie reagiert das Publikum letztlich. Ne? Der Clown steht auf der Bühne, macht seine Scherze und natürlich hat er ein Interesse daran, dass er Applaus kriegt und dass er nicht ausgepfiffen wird. Ne? Aber es gibt auch andere Formen von Humor, man nennt es im Bayerischen das Derblecken, ne? Dass man auch die Leute, die im Publikum sitzen, verarscht, ne? Also das, wo gibt's denn das, dieser Bieranstich oder sowas da auf dem Nockerberg oder sowas, wo dann im Publikum lauter ja. Politiker sitzen und die kriegen dann irgendwie eine reingedrückt oder so, ne?
Und zwar, sie sind dabei, ja. Ins Gesicht, und zwar von Imitatoren. Ja, das war der einzig demokratische Moment im Bayerischen Rundfunk. Da haben wir uns immer gefreut, das ganze Jahr über, dass es jetzt hier einmal Kritik gab.
Ja.
Und am Schluss haben sie alle gesoffen.
Ja. Also, aber wir verstehen das, ne? Auf der einen Seite will der Clown schon auch Applaus haben aus dem Publikum, auf der anderen Seite gibt es auch immer dann ein paar, die kriegen einen drauf, aber man bleibt dann auch nicht lange bei einer Person, wenn die mal in den Zahn genommen wird, sondern man macht dann ein, zwei Scherze und geht dann zur nächsten, also keiner wird komplett zerstört oder sowas, ne? Ich frage mich halt, ist das bei Gläubigen auch so? Ist es überhaupt möglich, diese Scherze zu machen, ohne jemanden wirklich zu verletzen? Geht das überhaupt, Witze zu machen über Gott, ohne dass nachher jemand beleidigt ist?
Also wenn die Leute richtig dran glauben, dann nicht.
Warum? Warum sind die so empfindlich? Ich könnte doch auch sagen, Gott steht drüber oder so.
Es liegt daran, dass Gott ist ja einen idealisierten Teil in, sozusagen in der eigenen Denkstruktur. Und wenn du jetzt dich lustig machst über Gott, dann sollte es doch eigentlich ein Gläubigen, der an die Allmacht und an die sozusagen die totale Überlegenheit seiner Figur glaubt, dann völlig relax sagen und sagen, so wie passiv-aggressiv Christen das auch sagen, ja, du wirst schon sehen, kommst schon in die Hölle, ist ja nicht mein Problem, wirst ja schon bestraft dafür. Aber es geht ja nicht darum, dass es sozusagen um diese Figur geht, die sie sich quasi da herbeifantasieren, sondern es geht darum, dass ein Teil, und zwar ein ganz wichtiger Teil in ihrer eigenen, im eigenen Selbstbildnis beleidigt wird. Und zwar der Teil, den sie selbst als das Beste von sich gesehen haben. Und deswegen werden Religiöse sind besonders beleidigt, wenn man sich lustig macht über ihren, was auch immer, Zampano, nenne ich mal, als Platzhalter.
Also ich finde das eine gute Erklärung, dass die Leute das als einen Teil ihrer selbst verstehen. Aber dieses Dünnhäutige könnte auch daher kommen, dass sie gar nicht wissen, wie sie darauf antworten sollen. Sie sind dann irgendwie dem hilflos ausgeliefert. Plötzlich kommt da so ein Angriff und alles, was sie tun können, ist dann irgendwie beleidigt reagieren. Hingegen, wenn das Alltag wäre, dann würden sie sofort, dann wüssten sie, dass sie einen Witz dagegen hauen können oder so. Also ich muss sagen, diese starke Reaktion der Gläubigen macht mich immer misstrauisch und denke ich mir irgendwie, da stimmt doch was nicht. Ich habe neulich mal mit jemandem, ohne dass ich es wollte, und ich achte eigentlich auch drauf, dass ich die Leute nicht in so religiöse Debatten reinquatsche, nur weil das jetzt ein bisschen mein Thema ist, ne? Deswegen muss man da schon einiges aufbieten, um mich über diese Schwelle zu ziehen, weil ich das immer eigentlich ablehne. Und weil ich auch weiß, ich habe ja über die ganzen Argumente nachgedacht und habe also 1000 Folgen Ketzer-Podcast gehört und so weiter. Ich kenne die Argumente und ich werde diese Debatte auch gewinnen. Und deswegen will ich diese Debatte gar nicht führen mit Freunden. Und jetzt hatte ich da aber einen, der hat mich dann da irgendwie doch reingequatscht. Und der hat am Schluss, saß der mir in einer Wirtschaft gegenüber und der hat beide Hände über den Kopf gehalten, so als würde er ein Plakat über seinem Kopf hochhalten. So saß der mir gegenüber und hat da auf mich eingewettert. Da dachte ich mal, was ist mit dem los, dass der da sich so ereifert? Da stimmt doch was nicht. Hätten wir gesprochen über Mindestlohn oder Kindergeld und so weiter, hätten wir unsere Meinungen ausgetauscht und wir hätten völlig diametral das sehen können, aber das wäre nicht dazu gekommen. Also finde ich schon echt verblüffend, wie stark diese Reaktion da ist. Das hast du bestimmt auch schon oft erlebt, oder?
Der Kern von Religion ist ein Tabu. Dass quasi etwas heilig ist, ist ja quasi das allerhöchste Tabu, das man machen kann. Tabu ist ja ein religiöser Begriff. Humor ist der Tabubruch. Man lacht über Sachen, über die man nicht lachen soll. Und deswegen ist, um das zurückzukommen auf den Papst, um die Kurve zu kriegen, ist das brandgefährlich, was er gemacht hat.
Du hast gesprochen von Tabu. Und Tabu legt ja eine Rangfolge fest, ne? Was ist ganz oben, ganz wichtig, unantastbar? Und dann kommen die anderen Sachen logischerweise weiter unten. Und da gibt es ja dann gewisse Abstufungen und so weiter. Wenn man sich jetzt mal so die Abstufung anguckt, der verschiedenen Werte oder sowas, ne? Und Humor hätte jetzt auch irgendeinen Wert und Religion und so weiter. Was ist mit Meinungsfreiheit? Stehen die religiösen Gefühle über der Meinungsfreiheit oder steht die Meinungsfreiheit über den religiösen Gefühlen? Wenn der Papst jetzt sagen würde, statt, man kann lachen, aber man darf nicht die religiösen Gefühle verletzen. Was ist, wenn er gesagt hätte, man kann die Wahrheit sagen, aber man sollte nicht die religiösen Gefühle der Gläubigen verletzen? Dann würden wir sagen, Moment mal, oder? Die Wahrheit ist doch eigentlich, man muss jetzt nicht jemandem das um die Ohren hauen, irgendwie so schroffe Wahrheiten oder so, wenn jemand mit dem Tode ringt und er sagt, nein, du kommst doch nicht in den Himmel. Das macht ja keiner, ne? Aber mal davon abgesehen, wird nicht der Glaube und die religiösen Gefühle viel zu hoch eingeordnet, dass das das Höchste ist. Dabei kann es gar nicht das Höchste sein, weil Meinungsfreiheit und Wahrheit muss immer einen höheren Rang haben. Oder liege ich da falsch, Christian?
Erstmal, ich habe ein Problem mit dem Wort religiöse Gefühle, weil ich weiß, was Gefühle sind. Habe ich stellenweise. Aber religiöse Gefühle, ich weiß nicht, wie ich die einordnen soll. Ne? Ich meine, beleidigt sein und religiös beleidigt sein ist eigentlich für mich dasselbe. Ne? Ich sage irgendwas, was mir nicht passt. Das ist das Erste. Und wenn wir jetzt von den Gefühlen von Religiösen sind, was ist mit den Gefühlen von Unreligiösen? Ja, werden die unreligiösen Gefühle genauso hochgehalten wie die religiösen Gefühle? Ja, ich habe nicht den Eindruck gehabt bis jetzt in meinem Leben, dass sich irgendein Mensch um meine säkulären Gefühle gekümmert hat, wenn irgendjemand was gesagt hat. Aber Religiöse kriegen eine Sonderbehandlung. Und wir wissen ja, dass nach dem deutschen Strafgesetzbuch diese religiösen Gefühle ja besonders geschützt sind. Und das Strafgesetzbuch sagt ja auch, warum. Das ist ja das Tolle. Das sagt uns, die dürfen deswegen nicht beleidigt werden, wenn sie dabei sind, die öffentliche Ordnung zu stören. Also nicht die, die die Gefühle beleidigen, sondern die Religiösen, deren Gefühle so verletzt sind, dass sie die öffentliche Ordnung dadurch gefährden könnte. Kurzum, die Religiösen haben irgendwie eine kurze Zündschnur an der Handgranate oder an der Bombe. Und wenn man die zündet, dann explodieren die und dann ist nicht die Bombe schuld, das heißt die Religiöse, sondern der die Zündschnur zieht oder anzündet. Und das ist quasi das Problem mit den Religiösen. Hm. Die spinnen. Und deswegen muss man sie in Watte packen.
Ich finde auch, dass diese Karte, ja, man darf die religiösen Gefühle nicht verletzen, schon so oft gezogen wurde, dass ich das also völlig übertrieben finde und es mir dadurch dann auch egal wurde mittlerweile. Also ich will sie ja nicht absichtlich beleidigen, das ist ja nicht mein Ziel, sondern ich versuche mich gut auszudrücken und wenn ich halt sage, ich halte das und das für Betrug oder das und das halte ich für dumm oder ich halte die Bibel für dumm, dann meine ich genau das, aber es ist nicht mein Ziel, dass jetzt jemand beleidigt ist oder so, aber wenn, dann ist es mir auch egal. Machst du das auch so oder nimmst du da noch aktiv Rücksicht drauf?
Möchtest du sagen, ich genieße es besonders, Leute ins Gesicht zu beleidigen?
Nein, Christian.
Doch. Ja. Weil man mehr über Menschen erfährt, wenn man quasi sie in Stresssituationen erkennt. Kann der einen dummen Spruch wegstecken oder nicht? Das sagt eine Menge über einen Menschen. Das sagt mehr über einen Menschen, als wenn ich zum Beispiel seinen Lebenslauf gelesen habe. Und wenn man sich dann so langsam rantastet und immer härter und härter wird, und Jörn kennt das ja schon, dann merkt man, okay, das ist jemand, der kann auch mal einstecken und teilt auch wieder aus, was dann okay ist.
Und aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal das Opfer eines solchen Attentats von dir geworden wäre.
Dann siehst
ich
vielleicht du, wie gut du einstecken kannst.
Ignoriert oder so. Na gut. Pass mal auf. Lass uns mal das Thema weiterführen. Ich habe noch eine Rubrik, vor der ich mich so ein bisschen fürchte. Aber ich finde, die muss hier mal auch angesprochen werden. Und zwar dieses Thema, wie weit darf Humor gehen? Speziell bei religiösen Dingen wurde natürlich einem ganz extremen Stresstest ausgesetzt bei Charlie Hebdo. Dort hat sich Herr Franziskus ebenfalls geäußert. Ne? Und jetzt ist ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießt und so weiter. Da will ich mir jetzt nichts unterstellen. Aber man kann sich da trotzdem mal angucken, wie durch so ein Brennglas. Ja? Und zwar, es gab doch relativ viel Kritik, aber dummerweise auch viel Zustimmung, als Franziskus nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo im Jahr 2015 die Meinungsfreiheit der Karikaturisten relativiert hat. Und zwar nur zu einem Zeitpunkt, wo man sich dachte, also da kann man sich nicht so äußern. Und er hat gesagt, ja, man darf eben den Glauben der anderen nicht verspotten. Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht und es lautet wie folgt. Zitat. Wenn ein Freund schlecht über meine Mutter spricht, dann kann er mit einem Faustschlag rechnen und das ist normal. Man kann nicht provozieren, man kann den Glauben anderer nicht beleidigen, man kann ihn nicht verspotten. Zitat Ende von Papst Franziskus im Jahr 2015. Ja. Und zeigt das nicht, wie gefährlich das werden kann, wenn man anfängt, irgendwelche Grenzen zu ziehen? Nur der Papst, der begnügt sich jetzt hier mit einem Faustschlag und ein anderer, der greift dann eben zu anderen Mitteln. Und eigentlich müsste er doch sagen, das ist in jedem Fall verkehrt oder so, ne? Und oder hätte Jesus nicht dann angefangen zu diskutieren oder hätte auch einen Faustschlag gemacht oder sowas, ne? Außerdem finde ich das unlogisch, weil wenn man einen Faustschlag hinnehmen muss, weil er sagt, ja, das ist halt so, ne, dann kriegt er halt einen auf die Fresse, wieso kann ich dann nicht mit gleichem Recht fordern, der andere müsse dann eben meinen Scherz aushalten? Ich frage dich mal, ja, hat Franziskus hier die richtige Lehre gezogen aus diesem Charlie Hebdo-Massaker? Und lag Charlie Hebdo falsch? Die waren natürlich schon sehr derbe, auch mit ihren Karikaturen.
Also Charlie Hebdo ist derb und ist brutal und obszön und hat auch eine Menge gemacht gegen den Papst. Also der Papst hat sich hier auch als Opfer gesehen von Charlie Hebdo, weil er nämlich jede Menge Kritik von denen auch bekommen hat und dann halt eben halt auch mit Karikaturen derbe dargestellt worden ist. Der war nicht eine unbeteiligte dritte Person. Das zeigt eben, dass es quasi nur in eine Richtung geht. Die religiösen Gefühle dürfen nicht beleidigt werden, aber die unreligiösen Gefühle, scheißegal, kümmert doch keinen. Das ist keine Gruppe, die irgendwie von Relevanz ist und politisch was zu sagen hat. Also insofern war es schäbig. Wir hatten davon damals das auch besprochen, ausführlich im Ketzer-Podcast und haben uns darüber entrüstet. Ist insofern eigentlich von mir aus gesehen auch das Thema auch ziemlich abgefrühstückt. Deswegen musst du nicht damit rechnen, dass ich da jetzt hier einen großen Sack aufmache.
Und ich kann diese Folge auch empfehlen, die war sehr interessant. Gerade zu der Zeit, wo man auch so als Zuhörer, ich war damals noch Zuhörer, sich so ein bisschen Orientierung suchte und so, und dann war das sehr interessant, also jetzt mal das von Ketzer-Seite aus analysiert zu bekommen, kann ich also nur empfehlen. Also mir, ich habe da sehr viel draus gewonnen, speziell auch aus deinen Beiträgen, Christian, da fand ich dich sehr gut. Ich bringe nochmal ein anderes Beispiel, und zwar Salman Rushdie, der ja eigentlich einen Roman nur geschrieben hatte. Es ist ja nicht so, dass er jetzt Religionskritiker wäre oder so. Vielleicht privat, aber er hat ja die satanischen Verse geschrieben, das ist einfach ein Roman. Und man muss auch jetzt kein Fan dieses Romans sein. Ich finde den jetzt nicht so toll irgendwie. Ja. Aber mein Gott, ein Roman halt, ja, kann er schreiben, was er will. Ja, und wir wissen ja, was mit ihm passiert ist. Ne? Er hat jetzt da mehrere Anschläge, hat er ein Auge verloren, gerade kürzlich und so weiter. Das ist schon sehr, sehr gemein. Und das ist noch sehr höflich ausgedrückt. Und worauf ich hinaus will, viele haben ja dann auch gedacht und manche haben es ausgesprochen, naja, der hat halt, hat es ja provoziert. Das höre ich auch da bei dem Franziskus so ein bisschen raus, ne? Wenn jemand die Mutter beleidigt oder auch den Glauben beleidigt und so, dann darf er sich nicht wundern, wenn er eine auf die Nase kriegt. Und ich finde, das Beispiel mit Salman Rushdie macht klar, dass das falsch sein muss. Das kann nicht richtig sein, sowas. Sondern man muss einfach dann das ignorieren. Man regt sich auf, man regt sich auch wieder ab. Ja, und dann geht das Leben weiter und die Kinder müssen in den Kindergarten und die Frau schreit und man hat auf der Arbeit nur Ärger und so. Irgendwie geht das Leben weiter.
Also zu Salman Rushdie möchte ich noch sagen, der ist knapp den Tod entrungen. Es war ja nicht sein Ziel, Leute zu beleidigen. Er hat auch keinen dummen Witze gemacht in seinem Buch. Ich habe es gelesen, die satanischen Verse. Hat eigentlich jetzt mit Humor wenig zu tun, das Ganze. Ja, wenn man das mal anschaut, hat aber auch was damit zu tun, wie wir damit umgehen, dass Religionskritik geäußert wird in Romanen oder sonstiges und wie wir bereit sind, eben Leute, die diese Religionskritik äußern, zu verteidigen.
Ich gehe mal in den nächsten Punkt, und zwar Humor und speziell die freien Künste haben ja auch eine Funktion in der Gesellschaft und immer schon gehabt. Also Humor ist ein mächtiges Werkzeug, das oft dazu verwendet wird, gesellschaftliche Normen oder auch Tabus zu hinterfragen. Ne, Kabarett und sowas, ne, oder auch so kleine lustige Sprüche. Irgendwie, stell dir mal vor, in der DDR, ne, und dann hat man irgendwie Heinrichs Lampenladen gesagt, statt diesem komischen Palast, den er da gebaut hat und so weiter. Ne, also einfach so Alltagssprache und so weiter. Das hat schon auch eine gesellschaftliche Wirkung. Und Humoristen, finde ich, sie haben da eine besondere Stellung. Sie sind eben nicht nur Unterhalter, sondern eben auch oft Kritiker und Kommentatoren des Zeitgeschehens. Und Komödien, beispielsweise in Griechenland und griechische Komödien und so weiter, ne, das war immer irgendwie auch ein Schutzraum und auch um auch so Unsagbares, auch über die Könige oder Götter oder sowas, ne, doch sagen zu können. Und das war also schon in der Antike so. Und auch heute ist es so, guck mal, mit Christian, wo ist denn im deutschen Fernsehen Religionskritik erlaubt? Auch die da so ein bisschen bissig wird. Das ist nicht in religiösen Sendungen oder bei Markus Lanz oder sonst wo der Fall, sondern in der Heute-Show einer Satire-Sendung. Ja, ist doch so, ne? Und in Extra 3, da findet Religionskritik statt, obwohl es da eigentlich nichts zu suchen hat. Aber das ist der einzige Schutzraum, den es gibt, wo das überhaupt erlaubt ist und dann nicht sofort der Fernsehrat einschreitet, um die Welt zu retten vor den bösen Atheisten. Und da kann man sehen, der Humor und Komödie und so hat eine Aufgabe. Und deswegen ist es eben gerade andersrum, als Franziskus das gerne haben möchte. Humor muss eben nicht besonders vorsichtig sein und so zwischen den Eierschalen tanzen, ne, mit spitzem Fuß, sondern Humor ist eben gerade von dieser Vorsicht befreit. Und das kapiert er irgendwie nicht.
Ich habe eine andere These dazu.
Erzähl.
Ich glaube, er kapiert das sehr wohl.
Oh.
Und das war insofern ein sensationell gutes Manöver, was er da gemacht hat. Erst einmal versammelt er 100 Komiker, und zwar wirklich namhafte Komiker aus der Welt. Stephen Colbert, Conan O'Brien, Chris Rock, aber auch aus Deutschland. Annette Frier, Melton Kaptan, Michael Mittelmeier, Hazel Brugger, Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon. Also wir reden hier nicht über irgendwelche Hinterhof-Komiker, die vielleicht so einen faden Zaubertrick vorführen, sondern wir haben hier wirklich die Speerspitze des weltweiten Humors versammelt. Die holt er jetzt in einen Raum. Die freuen sich ganz wie die kleinen Kinder, dass der Weihnachtsmann kommt. Und da kommt auch, hat auch ähnliche Kleider an wie der Weihnachtsmann, kommt da rein und den erzeigt, zeigt er dann, dass was jetzt Humor ist, als Komiker. Ja, die sich sonst über die mächtigsten der Welt lustig machen, sitzen in einem Raum wie Schulkinder. Das bringt mich in den Wahnsinn. Aber das ist eine Beerdigung des Humors gewesen, wenn du mich fragst.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also die Gefahr, dass man da vereinnahmt wird, so als Statist für eine Sache, die man eigentlich nicht gut findet, die ist schon groß. Auf der anderen Seite kann ich das verstehen, wenn man sich überlegt, Mensch, das gucke ich mir mal an. Die Gelegenheit hat man nicht oft und sowas, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen.
Also wir wissen, dass wir dich nicht hinschicken sollen, ne? Wenn sie im Ketzer-Podcast die Delegation haben, dann schauen wir, dass Jörn nicht hingeht.
Ja, aber.
Weil Jörn wird sich erzählen lassen, dass Kritik an der Religion schon eine gute Sache ist, aber Kritik darf keine religiösen Gefühle verletzen. Und wird Jörn sagen, ich habe den Papst gesehen.
Ja, aber wäre aber besser, als ihn nicht gesehen zu haben. Ne? Muss er auch sagen. Also dann war man mal dabei oder so. Ich weiß nicht, ich finde es, man kann das so und so entscheiden. Also Christian, wir müssen langsam mal zum Schluss kommen. Ich finde, einen Punkt, den würde ich ganz gerne noch so hinter reinschieben. Und das gehört schon für mich so ein bisschen fast zum Fazit. Du kannst mal versuchen, ob du auch ein Fazit hast. Was war interessant, was war lustig oder sonst doof oder sowas. Ich finde, was mich da besonders ärgert, ist jetzt nicht Humor hin oder her, sondern dass den Gläubigen wieder beigebracht wird, sie könnten bestimmte Privilegien in Anspruch nehmen und alle müssen das befolgen und das ist so und das ist einfach ihr gutes Recht. Und das finde ich, das ist mir ein Anliegen, auch beim Ketzer-Podcast. Du sagst ja ab und zu, wir erbringen hier eine wertvolle und obendrein kostenlose Dienstleistung, dass die Gläubigen das mal einüben, dass sie hübsch verarscht werden. Ne? Und dann und ansonsten sind wir ja aber auch nett und wir haben ja auch, aber auch Argumente. Aber dieses ständige, wir sind gläubig, deswegen haben wir Privilegien, das ärgert mich dabei.
Um es mit den Worten des Papstes zu sagen, ist mein Fazit: Humorkünstlern gelingt es, Vergessenen eine Stimme zu geben, sowie Missbrauch, unangemessenes Verhalten und Exzesse der Macht anzuprangern. Aber, um den Papst weiter zu zitieren, ohne Alarm oder Schrecken, Angst oder Furcht zu verbreiten. Also bitte humorvoll zubeißen, aber nicht so, dass es wehtut.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.